Kleeradio Wissen. Update.
Wir haben so sehr gelitten. All unser Hab und Gut, unsere Tiere sind verloren. Wir wissen nicht, was aus unseren Familien geworden ist.
Menschen im Irak sind verzweifelt. Die Terrormiliz IS ist dort weiter auf dem Vormarsch. Der irakische Regierungschef wirft der internationalen Gemeinschaft vor, eure Strategie gegen den IS ist gescheitert. Was bleibt also noch? Das ist unser erstes Thema jetzt im D-Radio Wissen Update mit Klaus Jansen.
Update.
Haider al-Abadi hat heute klare Worte gefunden. Iraks Regierungschef sagte, sein Land bekommt zu wenig Unterstützung im Kampf gegen die Terrormiliz. Es wird viel darüber geredet, aber es gibt sehr wenig Unterstützung vor Ort, ist seine Meinung. Das glaubt auch der irakische Politikberater Ahmed al-Obeid.
Die aktuelle Strategie gegen die militante Gruppe ist nicht sehr effektiv. Das gilt vor allem für die Luftschläge unter US-Führung. Es gibt keine Zusammenarbeit mit den Bodentruppen und auch keinen strategischen Informationsaustausch.
Was also tun? In Paris haben heute rund 20 Staaten und Organisationen der Anti-IS-Koalition darüber beraten, wie man am besten gegen den Islamischen Staat vorgehen kann. Viele glauben, dass es ein langer Kampf werden wird. Auch Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen.
Im Augenblick sind wir in einer Phase, wo man strategische Geduld braucht und vor allem langen Atem beweisen muss.
Abwarten, geduldig sein, das will der irakische Regierungschef al-Abadi nicht. Er sagte heute in Paris, dass sein Land genau jetzt mehr internationale Hilfe braucht.
We are able to get rid of Daesh and beat them, but we ask for the international coalition to stand with us. And I'd like to confess again that the danger is not on Iraq, but on the world as a whole.
Gemeinsam könne man den IS besiegen, meint al-Abadi, denn die Terrormiliz bedrohe ja schließlich die ganze Welt, nicht nur den Irak. Bis zu einem Sieg muss aber noch viel passieren. Die beteiligten Länder wollen jetzt stärker dagegen vorgehen, dass neue Kämpfer aus dem Ausland zum IS dazustoßen. Die Luftangriffe vor allem der USA gehen weiter. Noch mehr Waffen werden geliefert, auch aus Deutschland. Von hier sind noch nicht alle versprochenen Waffen angekommen. Und die örtlichen Kämpfer werden auch weiter ausgebildet. Letztendlich, sagt Ursula von der Leyen im ZDF, kann der Konflikt aber nur politisch gelöst werden.
Das ist es, was der Irak auch braucht. Eine gemeinsame Vision dieses geschundenen Landes, einer zersplitterten Gesellschaft, Sunniten, Schiiten. Das heißt, der politische begleitende Prozess, der ist hier auch so wichtig und das findet parallel statt.
Die USA klingen schon wieder ganz optimistisch und rhetorisch auf der Höhe, wie der stellvertretende US-Außenminister Tony Blinken in Paris beweist.
This will be, as we've said, a long campaign. But we will succeed if we remain united. Determined and focused. And we are united, determined and focused.
Ja, so richtig vereint klangen die Politiker auf der Pressekonferenz am Nachmittag aber noch nicht.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Die Konferenz der Anti-IS-Koalition in Paris ist auch Thema im Netz. Helmut Baldrusch kommentiert auf tagesschau.de: Eine neue Strategie wird es wohl kaum geben, außer der Verstärkung des Kampfes am Boden und in der Luft sowie dem Kappen des Geldstroms für den IS. Vor allem müssen die Finanzierungsquellen trockengelegt werden, dann versiegt die Angriffslust des IS automatisch. Kuak fragt bei Spiegel Online: Wo ist denn die Arabische Liga? Wieso bekämpft sie den IS nicht? Der Westen hat sehr wenige Möglichkeiten, dort gegen den IS vorzugehen. Es ist eine Aufgabe von Saudi-Arabien, Katar, Ägypten, Jordanien, Irak und allen anderen benachbarten Ländern. Wo sind die Massendemos gegen den IS auf arabischen Straßen? Und Kevin Schmid kommentiert: Ich habe noch nie von einem Krieg gehört, wo eine Nation, Allianz, nur durch den Besitz der Lufthoheit einen Krieg für sich entschieden hätte. Irgendwann muss man runter und sich die Hände schmutzig machen. Und Frankfurter schreibt bei tagesschau.de: Die Antwort auf IS und den radikalen Islamismus kann nur sein, der gesamten Bevölkerung ein gutes Schulsystem zu geben, in dem es Bildung für alle Schichten und Gruppen gibt. Die Wirkung benötigt allerdings zwei Generationen. Haben wir diese Zeit noch? Wegbomben der Anführer bringt erfahrungsgemäß nichts.
Was sonst noch wichtig war?
Altkanzler Helmut Kohl soll auf der Intensivstation liegen. Das berichten die Bunte und der Spiegel. Der Spiegel schreibt, sein Zustand sei kritisch. Kohl sei schon seit 3 Wochen auf der Intensivstation der Chirurgie des Heidelberger Uniklinikums. Die Magazine berufen sich auf Informationen aus dem engsten Umfeld des Kanzlers. Offizielle Bestätigungen dazu gibt es nicht, weder vom Klinikum noch von CDU oder Regierung. Der 85-Jährige soll Anfang des Monats ein neues Hüftgelenk bekommen haben, aber auch von einer Darmoperation ist die Rede. In Chinas Staatsfernsehen wird pausenlos darüber berichtet, auf dem größten chinesischen Fluss Yangtze ist ein Kreuzfahrtschiff mit hunderten Menschen an Bord gekentert. Noch ist nicht klar, wie viele Menschen bei dem Unglück ums Leben gekommen sind. Einige wenige wurden gerettet, Tote wurden bis jetzt kaum geborgen und über 400 Passagiere werden noch vermisst. Der Kapitän und der Chefingenieur des Schiffes haben überlebt. Sie wurden festgenommen. Der Kapitän sagte, sein Schiff sei von einem plötzlichen Wirbelsturm erfasst worden. Und das, wie ein Offizieller aus der Region sagt, an einer problematischen Stelle.
Das Schiff ist an einer sehr besonderen Stelle gesunken, mitten im Yangtze, wo das Wasser sehr tief ist. Es liegt dort kieloben, was es sehr schwierig macht. Wir haben Geräte vor Ort, um die Schiffswand aufzuschneiden. Uns liegt auch ein Plan des Schiffes vor. Auch ein Personensuchgerät ist da. Wir versuchen, was wir können, aber es ist eine sehr schwierige Aufgabe.
Tausende Helfer versuchen weiter, bei starkem Wind und Regen Überlebende zu finden. An Bord waren vor allem viele ältere Touristen aus China. Mehrere Bundesländer setzen sich dafür ein, dass doch noch die Homo-Ehe in Deutschland eingeführt wird. Die Bundesländer Thüringen und Rheinland-Pfalz haben dazu eine Initiative im Bundesrat angestoßen. Jetzt haben sich Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg angeschlossen. Sie wollen erreichen, dass homosexuelle Partnerschaften mit der Ehe gleichgesetzt werden. Mit der Bundesregierung ist das ja laut Regierungssprecher Steffen Seibert nicht zu machen.
Die Gleichsetzung mit der Ehe ist kein Ziel dieser Bundesregierung.
Der Bundesrat berät Ende nächster Woche darüber. Falls es für die Initiative eine Mehrheit gibt, müsste die Bundesregierung entscheiden, ob sie dem Antrag folgt. Und der Druck steigt. Nach Informationen der deutschen Presseagentur sind auch Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein prinzipiell für die Initiative. Die Aufstiegst-T-Shirts lagen gestern Abend schon bereit, aber dann war es doch nichts für den Karlsruher Sportclub mit dem Einzug in die erste Fußball-Bundesliga. Stattdessen tickt die Bundesliga-Uhr des Hamburger Sportvereins weiter. Der HSV bleibt in der ersten Liga, Relegationsgegner Karlsruhe steigt nicht auf. Aufreger des Spiels war ein Freistoß kurz vor Schluss. Schiedsrichter Manuel Gräfe entschied auf Handspiel und das führte zum entscheidenden Tor für Hamburg. Auch am Tag danach regt sich Karlsruhes Präsident Ingo Wellenreuther noch auf.
Ein Freistoß kann man nicht pfeifen. Die Mannschaft fühlt sich um den Aufstieg gebracht. Wir wissen nur eins, dass wir in der Zukunft jede Ansetzung mit Herrn Gräfe bei uns in Karlsruhe ablehnen werden.
Ja, oder anders gesagt, der Schiedsrichter soll sich bloß nie mehr in Karlsruhe blicken lassen. Die Aufsteiger der Saison sind also Ingolstadt und Darmstadt. Nur Freiburg und Paderborn steigen ab.
Was noch wichtig wird.
Deutschland bekommt morgen Besuch vom ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi. Und nicht jeder freut sich darauf. Bundestagspräsident Norbert Lammert zum Beispiel, der will al-Sisi nicht empfangen. Er hat ein schon geplantes Treffen abgesagt, weil er die Menschenrechtslage in Ägypten kritisiert.
Es gibt eine unfassbare Anzahl von Todesurteilen nach fragwürdigen Verfahren, darunter prominente Vertreter politischer Gruppierungen. Ich wüsste nicht, was bei dieser Sachlage zwischen dem Präsidenten eines gewählten Parlamentes und dem Staatspräsidenten eines bedauerlicherweise nicht demokratisch geführten Landes zu bereden wäre.
In den ägyptischen Gefängnissen sitzen nicht nur tausende Mitglieder der Muslimbruderschaft, die inzwischen als Terrororganisation eingestuft ist. Auch Menschenrechtsaktivisten, Blogger und andere Regimekritiker sind in Haft oder werden an der Ausreise gehindert. Die Bundesregierung zieht ihr Programm mit al-Sisi aber durch. Er wird morgen von Bundespräsident Joachim Gauck mit militärischen Ehren begrüßt. Dann spricht er mit Kanzlerin Angela Merkel und mit Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel. Am Sonntag geht der G7-Gipfel in Bayern los, aber schon morgen startet der Gegengipfel. Umwelt- und Entwicklungsorganisationen wollen in München 2 Tage lang über soziale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit reden.
Und sonst in der Welt?
Die US-Regierung will für mehr Sicherheit an Flughäfen sorgen. Der US-Heimatschutzminister hat versprochen, die Mitarbeiter besser zu schulen. Außerdem sollen Röntgengeräte und Metalldetektoren überprüft werden. Möglicherweise wird auch noch einmal darüber nachgedacht, wie die Kontrollen am besten ablaufen könnten. Mehrere Fernsehsender in den USA hatten berichtet, dass das Heimatschutzministerium Sicherheitsmängel an Flughäfen festgestellt hatte. Tester konnten angeblich Waffen und Bombenattrappen durch die Kontrollen schmuggeln. Auch in Deutschland gibt es seit langem Kritik an den Sicherheitskontrollen an Flughäfen. Die EU-Kommission will wegen der Mängel vor dem Europäischen Gerichtshof klagen. Ein Oppositionspolitiker soll gegen Hass auf Minderheiten eingetreten sein. In Myanmar kommt er dafür 2 Jahre in Haft. Der Oppositionelle ist wegen einer Rede zu 2 Jahren Zwangsarbeit verurteilt worden. Er hatte einen überzogenen Nationalstolz kritisiert und bemängelt, dass dafür oft der Buddhismus herhalten muss. Ein Gericht legte das dem Oppositionellen nach Angaben seines Anwalts als Beleidigung der Religion aus. Der Politiker hatte als Sprecher für die Partei von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi gearbeitet. Die Partei hatte ihn allerdings gefeuert, als die Vorwürfe aufkamen. Auch sie tritt in Myanmar nicht für die Rechte der Minderheiten im Land ein, genauso wenig wie die Regierung. In Myanmar wird die Nationalität mit dem Buddhismus gleichgesetzt. Das dient auch den Behörden dazu, zum Beispiel Muslime zu schikanieren. Ihnen werden nicht die Rechte zugestanden, die für andere Bürger des Landes gelten. Es ist der höchste Schadensersatz, den ein kanadisches Gericht je angeordnet hat. Drei Tabakunternehmen sollen insgesamt rund 12 Milliarden US-Dollar an ihre langjährigen Kunden zahlen. In einer Sammelklage hatten Raucher in Quebec den Zigarettenherstellern vorgeworfen, nicht genügend über die Risiken des Rauchens aufgeklärt zu haben. Unter den Klägern sind Raucher, die nicht von den Kippen loskommen, aber auch inzwischen an Krebs erkrankte Ex-Raucher. Die Klage war schon 1998 eingereicht worden, aber erst jetzt vor den Richtern gelandet. Die gaben den Rauchern recht. Die Tabakfirmen dagegen argumentierten, die Industrie sei nicht für Käuferentscheidungen verantwortlich. Die Verbraucher in Kanada wüssten seit vielen Jahren, wie gefährlich Rauchen sei.
Wissensnachrichten.
Erschreckende Nachrichten. Fortpflanzung geht zur Not auch mal ohne Männchen. Jungfernzeugung wird dieses Phänomen genannt. Und da haben US-Forscher eine überraschende Entdeckung gemacht. Peter Neuhaus aus den Wissensnachrichten. Worauf genau sind diese Forscher gestoßen?
Darauf, dass weibliche Sägerochen ganz alleine für Nachwuchs sorgen können. Sägerochen oder umgangssprachlich auch Sägefische, das sind diese etwas bizarren Exemplare mit der Säge vorne am Kopf. Das sind im Prinzip ausgelagerte Zähne, mit denen sie auf die Jagd gehen. Und diese Rochenart ist vom Aussterben bedroht. Wissenschaftler wollten vor Florida untersuchen, ob es wegen der kleinen Population oft zu Inzest kommt. Tut es nicht. Stattdessen konnten sie zum ersten Mal überhaupt einen Beleg dafür liefern, dass es bei freilebenden Sägerochen eine Jungfernzeugung gab, also kein Männchen an der Nachwuchszeugung beteiligt war.
Dass ein weibliches Tier allein für den Nachwuchs sorgen kann, das wusste man aber schon?
Ja, allerdings hat man die Jungfernzeugung bisher nur bei Tieren in Gefangenschaft beobachtet, zum Beispiel bei Vögeln, Reptilien oder Haien. Wenn kein Partner da war, ging es mit der Fortpflanzung auch mal alleine. Jetzt also der Beleg, das kommt auch in freier Wildbahn vor. Und das noch kurz zur Einordnung, das Phänomen hat nichts mit der Selbstbefruchtung zu tun, zum Beispiel bei Schnecken, die zwei Geschlechter haben.
Ja, da hatte ich eben nämlich auch dran gedacht. Aber wie haben die Forscher denn die Jungfernzeugung bei Sägefischen überhaupt nachgewiesen?
Ja, sie haben 7 Sägerochen mit fast identischen Genen entdeckt. Diese Tiere können nur einen Elternteil gehabt haben, denn die Chance, dass so ein ähnliches Erbgut bei normaler Zeugung mit 2 Elternteilen zustande kommt, steht den Forschern zufolge bei 1:1 Milliarde.
Okay, und jetzt klär uns mal auf, wie funktioniert die Fortpflanzung so ganz ohne männlichen Anteil?
Ja, sehr wahrscheinlich dadurch, dass ein unbefruchtetes Ei mit einem Polkörper verschmilzt. Das ist so eine Art Nebenprodukt bei der Reifung der Eizelle. Die Polkörper enthalten einen Chromosomensatz und bei dieser Verschmelzung kann sich dann ein Embryo entwickeln. Dass die Jungfernzeugung ausreicht, um den Bestand einer bedrohten Art zu retten, das bezweifeln die Forscher allerdings.
Okay, schlechte Nachrichten für die Sägerochen. Wir kommen von diesen Fischen zur menschlichen Intelligenz. Die ist in den letzten Jahrzehnten weiter angestiegen, zumindest wenn man sich die Ergebnisse von IQ-Tests anschaut.
Ja, Forscher der Uni Wien haben zum ersten Mal den sogenannten Flynn-Effekt über mehrere Länder hinweg belegt. Der besagt, dass sich der IQ pro Jahrzehnt um 3 Punkte erhöht hat. Das liegt nicht unbedingt daran, dass wir über die Jahrzehnte immer schlauer geworden sind, sondern daran, dass sich unser Denken verändert hat, abstrakter geworden ist. Und das kommt uns beim IQ-Test entgegen, weil da oft Aufgaben dabei sind, in denen schnell Muster erkannt werden müssen.
Ich sehe uns jetzt schon so mit riesigen Gehirnen hier sitzen. Geht das so weiter mit den besseren IQ-Testsergebnissen pro Jahrzehnt?
Nee, die Köpfe sind groß genug. Auch die neue Studie, die hat ein Abflachen in den letzten 3-4 Jahrzehnten oder sogar eine Stagnation beobachtet. Zum Beispiel in Skandinavien, in Dänemark und Finnland könnte sich der Trend sogar ins Negative umkehren. Dass unser Wissen immer spezieller wird, bringt beim IQ-Test weniger, wenn sich die Leistungen in anderen Wissensgebieten gleichzeitig verschlechtern.
Okay. Überraschend klingt noch diese Meldung. Ausgerechnet die Sahelzone in Afrika soll durch den Klimawandel wieder Regen abbekommen.
Ja, britische Forscher, die sagen, dass das schon seit 20 Jahren so ist. Eigentlich ist die Sahelzone eine sehr trockene Gegend südlich der Sahara. Bis in die 80er gab es im Sommer immer weniger Regen. Viele machten damals den Klimawandel dafür verantwortlich. Auch für die damit verbundenen Dürren und Hungersnöte. Seit den 80ern gibt es es aber wieder mehr Regen, wahrscheinlich wegen Treibhausgasen. Höhere CO2-Werte führten in einem Modell dazu, dass es ein stärkeres Wärmegefälle über Nordafrika gibt und feuchte Luft einströmt.
Die Wissensnachrichten zusammengefasst von Peter Neuhaus. Vielen Dank.
Wetter.
Der Abend ist im Norden oft verregnet, sonst bewölkt und im Süden stellenweise aufgelockert. Auch in der Nacht sieht es ähnlich aus, es bleibt mild. Morgen scheint dann in Bayern und Baden-Württemberg die Sonne. Es können bis zu 30 Grad werden. In anderen Teilen Deutschlands bleibt es dagegen meistens bewölkt, im Norden auch verregnet und es wird nicht ganz so warm.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.